Nun, ich glaube, wir alle wissen, dass wir jetzt in der Adventszeit, also die letzte, an der letzten Woche angekommen sind. Und je näher wir kommen zur Weihnacht, je näher wir kommen zum Heiligen Abend, desto mehr werden unsere Herzen erfüllt mit Freudigkeit und mit einem stillen Sehnen und Erwarten. So war es ja beim Volk Israel. Sie erwarteten den Erretter, den Erlöser, und voller Erwartung waren sie auch jahrelang. Aber das Interessante ist, wo er kam, da hat man ihn abgelehnt. Es waren nur selten, wenige, die ihn aufgenommen hatten, die in ihren Herzen Raum hatten für den Erlöser, wie auch gerade gesprochen gesagt wurde, also Raum war wenig für ihn. Aber ich glaube, doch in unseren Herzen hat der Herr Jesus Raum gefunden. Und ich glaube, jeder hat ihn mit Freudigkeit aufgenommen und hat auch in seinem Leben erfahren, was es heißt, den Erlöser und Erretter sich eigen zu nennen. Nicht vom Hören sagen kennen, sondern wenn man ihn erfahren hat. Wohl dem, der ihn erfahren hat und der zu dieser Überzeugung kommen ist, dass ohne ihn, ohne den Erlöser, das Leben eigentlich keinen Sinn hat. Sinnvoll wird das Leben erst dann, wenn wir ihn aufgenommen haben, wenn wir ihm Raum geben in unserem Herzen, wenn wir willig sind, ihm nachzufolgen und alle seine Forderungen, was er an uns stellt, Erwartungen, dass wir ihnen nachkommen. Dann wird das Leben einen Sinn haben und wird auch Freude bringen. Nun, wir haben heute in der Vorlesung gehört, welch eine Zeit eingebrochen ist mit der Geburt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und nachdem er gesagt hat, es ist vollbracht, da kam, nachdem trat das Reich Gottes wirklich in Erscheinung, in voller Pracht und Herrlichkeit. Und wie wir auch gehört haben, wenn die, ja, also wie er hier schreibt, ich möchte, also er sagt so, Gerechtigkeit wird der Gut seiner Lenden sein und der Glaube der Gut seiner Hüften. Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parther bei den Bicken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Vielleicht ist es für viele Menschen ein Wort, wo unverständlich ist. Eigentlich, es ist gegen die Natur und was der Mensch nicht verstehen kann. Auch die Gelehrten können es nicht erklären, was es bedeutet. Aber wir wissen, Geschwister, dass der Heiland ist gekommen und wer ihn aufnimmt, wer sich bekehrt, wer aufrichtig sein Herz ihm übergibt, dem schenkt Gott ein neues Herz, dem gibt Gott andere Gedanken, dem gibt Gott eine andere Natur. Die Natur, die Wolfsnatur, die Löwennatur, Otternatur und alle diese Dinge, was waren im unerlösten Zustand, wo den Menschen manchmal unglücklich machen, diese Natur nimmt der Heiland weg. Und erneuert. Der Apostel Paulus sagt, siehe, es ist alles neu geworden. Und das meint dasselbe, dass das also mit dem, was der Heiland mitgebracht hat, hat er die Menschheit, die, freilich die ihn aufnahmen, die ihn annahmen, hat er ganz verändert. Und wie auch der letzte Vers, es wurde schon auch gesagt, dieser Vers wurde auch schon gesagt, wie er heißt, dass die man wird nirgends Schaden tun, noch verderben, auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das hat Jesus Christus mit sich gebracht. Und diese Erkenntnis Gottes, diese Erkenntnis des Herrn, die findet man vollkommen nur bei seinen, bei denen, die ihr Herz ihm geweiht haben. Man findet sie nicht in der Welt, man findet sie nicht bei den Gelehrten, man findet sie nicht bei den anderen Religionen, sondern man findet diese Erkenntnis nur in dem Lande. Dieses Land ist die Gemeinde Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das sind wir dem Herrn dankbar, dass der Herr uns hat auch hinzugetan und in dieses Land gebracht, in dem wir uns freuen können. Nun, wenn wir angekommen sind auf die letzte Woche der Adventszeit, ganz kurz möchte ich ein paar Worte sagen über Advent, weil manchmal steigt die Frage auf, was bedeutet es? Advent bedeutet eigentlich, das Wort Advent bedeutet, so habe ich gelesen, im Latein bedeutet es warten. Wartezeit. Also Adventzeit, das ist eine Wartezeit. Und wir sehen in dieser Zeit, es wartet alles. Also die Kinder warten auf Geschenke, ältere Leute warten auf, vielleicht auf Urlaub, vielleicht auf andere Dinge, um mit der Familie zusammen zu sein. Gewöhnlich ist man in diesen, am Heiligabend dieser Zeit mit den Kindern, mit der Familie zusammen. Das Volk Israel wartete auf den Erlöser. Aber es kommt noch etwas dazu. Hier stehen zwei Kerzen. Wir wissen, Geschwister, zu Ostern, da wird immer vom Osterhase gesagt und von Eierfärben. Aber das hat mit dem Christentum absolut nichts zu tun. Das ist, was jemand erfunden hat, um vielleicht den Kindern eine Freude zu machen. Habe ich mal gelesen von einer Fürstin, wie sie die Eier gefärbt hat und hat den Kindern sie geschenkt. Und ich kann nicht ganz genau sagen, von wo diese Tradition herkommt, aber mit dem Christentum hat sie nichts zu tun. Es ist bloß eine Tradition, zum, was heute so allgemein geworden ist. Genauso auch das Advent. Also, ich habe mal gelesen von einem gewissen Heinrich Wichern, Johann Heinrich Wichern. Also es war im Jahre 1829 und dieser Mann, der hatte ein Waisenhaus. Und zu jener Zeit, wissen wir, Geschwister, war die Abendzeit noch nicht. Es war noch weder Tag noch Nacht. Es war eine Zeit, wo das volle Licht noch nicht war. Und um seinen Kindern, also den Weisen, es ein wenig die Weihnachtszeit, Jesus Christus vor die Augen zu bringen, hat er den Kranz erdacht. Und dieser Kranz bestand, es war ein Ring und bestand von 23 Kerzen und sie waren alle in roter Farbe, aber vier waren weiße Farbe von diesen Kerzen, nämlich die vier Sonntage. Und so hat er am ersten Tag, wir nehmen an, am 1. Dezember, hat er die erste Kerze angezündet, hat den Kindern gesagt, seht mal, also so ganz eine Kerze in dem Raum, da war es fast dunkel. Und so mit jedem Tag hat er noch eine Kerze dazu angezündet. Und zuletzt am 23. brannten alle Kerzen. Und so hat er gesagt, seht, wie hell es in unserem Raum ist. Und so hat er es den Kindern beigebracht und hat gesagt, also so brachte Jesus Christus der dunklen Welt zuerst in Hoffnung, zuerst in Erwartung, aber immer mehr und mehr. Und bis er dann geboren wurde, dann kam das helle Licht und hat es ihnen so beigebracht. Und so ist es geblieben, als eine wurde es aufgenommen. Mit der Zeit wurden manche Dinge verändert, aber es wurde so aufgenommen. Und von da stammt das her. Aber mit dem Christentum hat es nichts zu tun. Nicht, dass jemand einen Anschluss nimmt oder denkt, ja, jetzt da sind Kerzen oder wir sind vielleicht auf einen schiefen Weg geraten und so weiter. Aber weil es allgemein so angenommen wurde, ist es eine Tradition so geworden. Aber Geschwister, wenn wir in der Adventzeit stehen, dann denke ich, wir uns steht noch ein Warten vor. Das hat sich alles erfüllt. Vor 2000 Jahren, über 2000 Jahren hat sich das alles erfüllt, was durch die Prophetie gesagt wurde. Also die Propheten haben geweissagt auf Jesus Christus, auf den Erlöser und Erretter. Aber heute eine Prophetie ist noch nicht erfüllt und das ist das Kommen des Herrn. Lasst uns im Advent auch an das denken. Wir warten. Er kam, er hat uns erlöst, errettet, er hat das Heil gebracht der Menschheit. Aber er wird wiederkommen. Die Engel sprachen jenes Mal, wo Jesus von seinen Jüngern schied, dann sagen sie, was seht ihr hinauf den Himmel? Dieser Jesus, der von euch ist gegangen, der wird auch wieder so kommen. Ich sage es in meinen Worten. Es ist der bekannte Bibelstelle in Apostelgeschichte. Lesen wir. Und so sehen wir, Geschwister, dass dieses Erwarten, das steht uns noch vor. Wir warten. Wann er kommen wird, das weiß niemand. Man hat unlängst, kam im Radio die Botschaft, dass sie gesagt haben, also es wird das Ende der Welt sein. Vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen, ich kann jetzt das Datum nicht genau sagen, aber diese Tage sind auch vorüber. Also es ist ein gewisses Warten in der Menschheit. Aber sie wissen nicht, was sie warten. Wir aber, als Erlöste, als Erkaufte des Herrn, wir warten auf seine zweite Zukunft. Und wohl dem, der in Wirklichkeit mit Sehnsucht wartet auf die Erscheinung des Herrn das zweite Mal, wenn er kommen wird, um den Lohn, dann hat er gesagt, wird er kommen und wird den Lohn mitbringen. Das ist noch ein Warten geblieben. Nun möchte ich heute, Geschwister, ein wenig über das sprechen, was Jesus Christus als der Erlöser der Welt, was seine Mission war oder wie er sich offenbart hat. Wir lesen zum Beispiel, dazu möchte ich jetzt noch 2 oder 3 Verse lesen, in Jesaja Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über die da wohnen im finstern Lande scheint es hell. Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrlichkeit ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl da Davids und in seinem Königreich, dass er zurichte und seine Stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Es war noch in der Prophetie. Hier steht das Volk, das im Finstern wandelt. Es wartete auf ein großes Licht. Später lesen wir, wo der Heiland, es ist auch eine Prophezeiung, dass das heidnische Galiläa, das war das Land, das im Finstern lag. Und da kam Jesus, das sieht ein großes Licht. Nun möchte ich heute ein wenig über Jesus Christus, über seine Eigenschaften oder was eigentlich, wie er sich offenbart hat, über das kurz sprechen. Der Apostel Paulus sagt auch, wenn ich nur Christus predige, und zwar Christus den Gekreuzigten. Wir haben in diesen Tagen schon viel von ihm gehört, aber ich glaube, der Name Jesu, ein Liederdichter sagt, singt den süßen Namen Jesu. Ich glaube, niemand ist er schon zu viel geworden, dass man vielleicht müde ist, diesen Namen zu hören. Wenn wir all das bedenken, was Jesus eigentlich mitgebracht hat der Menschheit. Er erschien als Licht der Welt, als das Leben, als der Erlösung. Er brachte Versöhnung. Er wird genannt, wie wir gelesen haben, bereits in dem Vers, als Friedefürst. Jesus nennt sich selber als den Weg. Er nennt sich als den guten Hirten. Und er nennt sich als die Tür. Die Tür zum Schafstall, nämlich zu seiner Gemeinde. Niemand kann irgendwo durch einen anderen Tür eingehen in den Schafstall. Und so möchte ich kurz über diese Eigenschaften ein wenig heute darüber sprechen. Nun, das Erste, das ist, Jesus offenbart sich als Licht der Welt. Er selbst nimmt Anspruch auf das. Wir haben gelesen im 9. Kapitel, Jesaja, der 1. Vers, Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Also Jesus, wenn er erschienen ist als Licht der Welt, dann hat er sich später im Neuen Bund, hat er auch diesen Anspruch. Wir lesen in Johannes 12, Vers 45. Johannes 12, Vers 45. 46. Entschuldigung. Ich bin gekommen in die Welt, ein Licht, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Die Propheten haben geweissagt, die haben prophezeit. Es wird ein Licht aufgehen, und zwar ein helles Licht, das alles erleuchten wird. Und Jesus Christus, wo er kam, er hat sich nicht, ja, also er hat es bekennt, er hat von sich gesprochen, als er ist das Licht der Welt. Wir sehen auch im 8. Kapitel desselben Johannesbriefes, dort spricht er auch von dem, nimmt Anspruch Kapitel 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nun, das ist jetzt, was die Propheten gesagt haben und was Jesus es bestätigt hat. Er kam als Licht in die Welt. Aber wenn Jesus als Licht in die Welt gekommen ist, Geschwister, was erwartet er von uns dann? Wenn er leuchtet als Licht, dann erwartet er auch, dass wir, weil er uns erlöst hat von der Nacht der Sünde, hat uns in sein Licht gestellt, da erwartet er auch, dass wir wandeln sollten in diesem Licht. Wir wissen in Matthäus 5, Vers 14 und 16, sagt der Heiland so, Matthäus Kapitel 5, Vers 14 bis 16. Danke. Hier sagt der Heiland so: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es den allen, die im Hause sind. Wenn Jesus Christus das Licht der Welt ist und wenn er sich als Licht offenbart hat, dann erwartet er auch von seinen Kindern, dass wir sollten ein Licht sein. Er sagt sogar, ihr seid das Licht der Welt. Aber Geschwister, die Frage ist, kommen wir dieser Forderung des Herrn und Heilandes nach? Sind wir ein Licht? Sind wir ein Licht zu Hause? Sind wir ein Licht in der Schule, auf der Arbeit, im Beruf, wo immer wir uns befinden? Es sind solche Fragen, Geschwister, die uns der Herr Jesus hinterlassen hat, die wir antworten sollen. Und zwar nicht mit einem Ja bestätigen, sondern bestätigen in unserem Alltag, in unserem Leben. Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, bleibt nicht verborgen. Genauso ist es auch, wenn wir wirklich ein Licht sind, dann werden wir nicht verborgen bleiben. Man wird uns erkennen, an unserer Erscheinung, an unserer Redensart. Man wird uns erkennen an dem, wie wir mit den Menschen umgehen, ob wir freundlich sind, ob wir liebevoll sind, ob wir barmherzig sind. Alle diese Dinge, das sind Früchte des Lichtes, das sind Früchte, die, wo der Heiland von uns erwartet. Darin wird offenbar, ob wir Kinder des Lichtes sind oder nicht. Ich möchte noch eine Bibelstelle dazu lesen, Epheser 5, Epheser Kapitel 5, 8 und 9, der Vers. Hier redet schon der Apostel Paulus und sagt: Denn ihr waret Weiland Finsternis, nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Hier ist an uns die Forderung gestellt: Wandelt wie die Kinder des Lichts. Also das ist eine Erwartung und ist ein Gebot. Es ist nicht so, dass wir denken, ja, wir sind erlöst, wir sind errettet, nun, damit ist vorüber, ist vorbei. Sind wir einmal erlöst, so bleiben wir. Wir können jetzt leben. Das ist eine gewisse Theorie, die Calvin aufgestellt hat. Einmal in Gnade, immer in Gnade. Ein Mensch, der in Gnade ist, der kann die Gnade nicht mehr verlieren, denn Jesus Christus, er wusste, welchen er erwählt hat, und er wird ihn schon auch bewahren in der Gnade. Er wird ihn. Also, aber das stimmt nicht. Wir können aus der Gnade fallen, deshalb auch die Forderung, dass wir wandeln sollen. Wo wir in der Finsternis waren, da hatten wir Werke der Finsternis. Nun aber sind wir jetzt im Licht. Wir wissen, Geschwister, wie Jesus Christus gewandelt hat. Es war seine Nahrung, es war sein Brot, den Willen seines Vaters zu tun. Das hat er selber gesagt, und so sollten auch wir es tun. Auch bei uns so sein. Die zweite Eigenschaft, Jesus Christus ist das Leben. Er hat das Leben mitgebracht, weil er das Leben ist. Er sagt von ihm selber, wenn wir nehmen Johannes 14, Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn Jesus Christus das Leben ist, und er hat es auch Anspruch genommen auf das, er ging dieser Frage nicht aus dem Weg, er hat nicht in falscher Demut gesagt, naja, das Leben kommt allein vom Vater, sondern der hat gesagt, ich bin das Leben. Also wer Jesus Christus hat, Geschwister, der hat das Leben. Wenn wir leben wollen, und zwar das ewige Leben erlangen wollen, dann müssen wir zu Jesus Christus kommen. Zudem kam er auf diese Welt. Er gab sein Leben. Er gab sein Leben, und zwar freiwillig. Für uns, dass wir durch ihn leben sollten. Und nur durch ihn können wir leben. Noch 1. Johannes Kapitel 1, Vers 2. Hier sagt er so, das ist jetzt derselbe Johannes in seinem Brief. Sagt er so, und dasselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und Entschuldigung, das ist nicht die Bibelstelle, ich wollte nur die Bibelstelle lesen, wo er dann sagt, also haben wir Jesus, so haben wir das Leben. Haben wir Jesus nicht, so haben wir das Leben nicht. Also nur in Jesus Christus können wir das Leben finden. Und nur in Jesus Christus ist das Leben. Wer Jesus hat, der hat das Leben, sagt das Wort Gottes. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn er das Leben ist, und er sagt auch so und beteuert und sagt, wie das Leben im Vater ist, so wird auch der Sohn das Leben geben, denen, die er zu sich ruft. Ich sage es mit meinen Worten. So dass er durch ihn ist alles geschaffen. Und er sagt auch so, ja, also in dieser Hinsicht, dass wenn wir Jesus haben, dann haben wir das Leben. Aber noch eine Bibelstelle, wo wir, wenn wir das in Anspruch nehmen, dass wir Jesus nachfolgen, dann fordert die Bibel uns auch auf, wir sollten auch leben, wie er gelebt hat. Wenn wir dieses ausfüllen und erfüllen, dann zeigen wir wahrhaftig in der Welt, dass das Leben Jesu in uns Wirklichkeit ist. Dass wir nicht in der Finsternis oder noch im Tode sind, das heißt in Sünden noch wandeln. Das nächste, der Erlöser. Wir lesen in Jesaja 59, Kapitel 59, Vers 20. Jesaja, Kapitel 59, Vers 20. Denn denen zu Zion wird ein Erlöser kommen, und denen, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr. Es war das Warten. Wir finden in der Bibel zahlreiche Bibelstellen, wo immer darauf hinweisen, auf den Erlöser. Erlöser zwar von Sünde, von der Sündenmacht, aber das Volk Israel, sie warteten auch auf den Messias als Erlöser, der sie auch befreien wird von der römischen Knechtschaft. Und das war auch die Ursache, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten ihn nicht angenommen haben, sondern haben ihn, sie warteten auf eine andere Erlösung. Aber das einfache Volk oder die Propheten und die es verstanden, die in Wirklichkeit schmachteten in Sünden, und wir wissen, dass über 450 Jahre war kein Prophet mehr vor der Heilandszeit. Das Land war wirklich in Finsternis. Und so warteten sie auf einen Erlöser. Aber nicht alle nahmen ihn an. Nicht allein das, sondern dieser Erlöser hat auch den Pharisäer, Schriftgelehrten und der, ja, hat er ihnen wirklich auch ihren Herzenszustand offenbart. Und deshalb lehnten sie ihn ab. Sie warteten auf etwas anderes. Aber denen, die auf ihn warteten und denen, die ihn annahmen, war er wirklich ein Erlöser geworden. Ich lese in Römer 11, Vers 26 noch einen Vers dazu. Römer Kapitel 11, Vers 26. Und also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Wenn es hier heißt, dann hat der Prophet, in der Prophetie ist der Heiland als Erlöser verheißen, nicht als Erlöser von irdischer Knechtschaft, nicht als Erlöser von dem, was sie so warteten, sondern als Erlöser und Erretter von der Macht der Sünde, von der Gebundenheit in der Sünde, als Erlöser von dem, dass der in Wirklichkeit jeden, der ihn aufnimmt, der zu ihm kommt, der bekennt und erkannt hat, dass er ein sündiger Mensch ist, obwohl er vielleicht moralisch, kann man ihm nichts nachsagen, aber sogar ein Kind, jedes Kind, das geboren wird, das bekommt die Natur, das bekommt also das Erb mit, was von Adam und Eva von dort aus immer wieder als Erb jeder Mensch mitbekommt. Aber durch das Blut Jesu Christi sind die Kinder, die unschuldig sind, sind die gereinigt. Es steht geschrieben, keine Sünde geht dort nicht ein, nichts Unreines geht in den Himmel ein. Also müssten auch die Kinder verloren sein. Aber weil sie unschuldig sind, so spricht das Blut Jesu Christi auch für diese unschuldigen Kinder. Solange, bis sie zur Erkenntnis kommen und unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Sodass Jesus hat eine Erlösung gebracht für alle Menschen. Und zwar nicht allein für die Juden, sondern er ist als Erlöser erschienen für alle. Und er erlöst nicht von irdischer Knechtschaft, sondern von der Gebundenheit der Sünde, wie wir schon gesagt haben. Und wenn wir jetzt nehmen die Erlösung, wenn man über die Erlösung predigt, dann müssen wir eins nicht vergessen, was Erlösung einschließt. Erlösung, eine völlige Erlösung, schließt ein, nicht allein Erlösung von Sünden, nicht allein Rettung von Sünden, sondern das schließt auch ein, Erlösung auch von unseren leiblichen Gebrechen. Wir lesen, der Prophet Jesaja hat auch geweissagt und hat gesagt, er nahm unsere Krankheit auf sich. Ja? Also, wenn das Evangelium gepredigt wird, so schreiben auch die alten Brüder, eine völlige Erlösung, das schließt ein, Erlösung zuerst der Seele und dann auch des Leibes. Und wenn ein Evangelium gepredigt wird, welches nur einseitig gepredigt wird, das nur wird immer gesagt, Erlösung, und unter diesem Wort ist gemeint, Befreiung von Sünden, Erlösung von Sünden, Versöhnung mit Gott, dann ist es kein vollkommenes Evangelium, sondern das Evangelium, das schließt wirklich ein, beides. Und wenn wir in Acht nehmen, zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 4, Jesaja 53, Vers 4. Und hier steht so: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist uns um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Von was spricht es da? Spricht es hier nur von der Sünde? Hier spricht es, er nahm, lud unsere Krankheiten, unsere Schmerzen auf sich. Vielleicht ist diese Seite des Evangeliums ein wenig vernachlässigt worden. Aber Geschwister, der alte Gott, der unveränderliche Gott, unwandelbare, der bleibt derselbe. Der hat schon beim Auszug im Volk Israel gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet, in meinen Wegen wandelt, und das, was ich euch heute sage, wenn ihr das alles tun werdet, so will ich der Krankheiten, die ich auf Ägypten gelegt habe, keine auf euch legen, sondern ich, der Herr, will euer Arzt und Helfer sein. Der unwandelbare Gott, der ist derselbe. Wo er erschien, in der Person Jesus Christus, da sehen wir, was er getan hat. Wir lesen, er heilte alle, die zu ihm kamen. Viele blieben krank, viele blieben vielleicht Blinde, Lahme und so weiter. Aber die zu ihm kamen und die in Wirklichkeit ihn baten, über die hat er sich erbarmt, und er war voller Mitleid. Er lud, ja, nahm unsere Schmerzen auf sich. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber Geschwister, in Wirklichkeit hat er es für uns getan. Aber eins lasst uns nicht vergessen. Doch Jesus Christus beugte sich unter den Willen seines Vaters. Wir lesen, wo er nach Gethsemane kam. Und da, wo er die ganze Last fühlte, als ein Mensch, als Fleisch und Blut, der auch die Schmerzen verspürte. Er war Gott und er wusste, was ihm begegnet. Wenn wir vielleicht irgendwo hingeführt werden, wir wissen nicht, wir kennen die Schmerzen nicht vielen, ehe wir sie empfinden. Aber er als Gott wusste was ihm, und deshalb betete er und sagte, Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir. Was heißt das? Also er zitterte auch. Aber, dann hat er gesagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das zeigt uns wirklich eine vollkommene Beugung unter den Willen seines Vaters. Eine vollkommene Zufriedenheit mit dem, was der Vater ihm, also wie es der Vater hinausführen wird. Wir lesen eine Bibelstelle und die sagt so, wer diese Bibelstelle weiß, ich will sie nicht nachschlagen jetzt, aber kurz und bündig, dort kam ein Aussätziger zu Jesus. Und wo dieser Aussätzige zu Jesus kam, dann hat er gesagt so, Herr, wenn du willst, so kannst du mich heilen. Was liegt in diesen Worten drin, wenn du willst? Hier sehen wir, Geschwister, der unerschütterliche Glauben dieses Aussätzigen. Er glaubte, er wusste, er ist Gott. Er glaubte, dass er kann nur ein Wort sprechen, kann mich anrühren, wie auch immer. Aber wenn du willst, du kannst mich heilen. Das wäre er überzeugt. Und was sagt er weiter? Also, und was bedeutet es weiter? Und das Zweite sehen wir, dass hinter diesem steckte doch die vollkommene Ergebenheit in den Willen Gottes. Er fragte Jesus, hat gesagt, Herr, wenn du willst. Jesus hat mit Freudigkeit gesagt, ich will's tun, sei geheilt. Gehe, zeig dich den Priestern und so weiter. Aber Geschwister, manchmal ist es auch bei uns so, die vollkommene Beugung unter den Willen Gottes und Gott fragen, was eigentlich sein Wille an uns ist, das muss auch dabei sein. Das zeigt die vollkommene Hingabe in den Willen Gottes. Wenn diese Dinge bei uns stattfinden, dann können wir Freudigkeit haben und wissen, der Herr wird für uns das Beste tun. Er wird auch antworten, ich will's tun. Auf welche Art und Weise, das ist dann seine Sache. Aber hier sehen wir, das soll für uns auch etwas sein, was wir in unseren Leiden, welcherlei Art sie auch sein magen, dass wir die Vollkommene immer wieder nicht zweifeln an der Herrlichkeit Gottes, aber auch wirklich eine vollkommene Hingabe, Ergebenheit unter den Willen Gottes muss auch sein und den Fragen. Das nächste ist die Versehnung. Also, ja, über die Versehnung haben wir schon gesprochen. Der Friedefürst. Wir haben gelesen Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9. Unter dem, was dort heißt, ein Kind ist uns geboren, unter den anderen Namen ist auch der Friedefürst. Also sein Name, er ist ein Friedefürst. Und Jesus Christus bekennt es auch und sagt das auch. Er sagt so, dass in Wirklichkeit, er hat gesagt zu seinen Jüngern, wo er Abschied genommen hat, dann hat er gesagt, den Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wenn er ein Fürst des Friedens ist, Geschwister, dann kann er alle Zwistigkeiten, egal welcher Art sie sind, ob es jetzt in unserem Herzen Unfrieden ist durch die Macht der Sünde, ob wir Unfrieden haben mit Menschen, ob es auf der Arbeit ist, vielleicht mit dem Chef, vielleicht mit unserem Nächsten, vielleicht mit denen, denen wir in Berührung kommen. Aber wer zu Jesus Christus kommt, weil er der Friedensfürst ist, freilich gewiss zuerst der Frieden im Herzen, aber dann kann er alles andere auch schlichten. Und er wird in Wirklichkeit, und wir lesen viele Geschichte, wir lesen viele Begebenheiten, wo Menschen, die in Wirklichkeit im Unfrieden waren, aber sie fanden Frieden mit Gott und auch untereinander, weil sie zu Jesus kamen. Das war eins von seiner Mission. Er hat Frieden gebracht. Die Engel haben gesungen. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen oder den Menschen des Wohlgefallens, unter den Menschen des Wohlgefallens. Es wird so und so übersetzt. Wenn wir jetzt dieses denken, dann ist das zuerst gewiss durch den Frieden Gottes, wie das Wort Gottes sagt, der Friede, welcher Herr ist denn alle Vernunft, regiere eure Herzen in Christus Jesus. Wenn dieser Friede unser Herzen regiert, wenn wir Frieden mit Gott haben, sind wir dann nicht willfährig unserem Widersacher, sind wir dann nicht willfährig auch dem, der uns manchmal reizt, der uns aufzieht, der uns in Wirklichkeit auch unseren Frieden stehlt. Wollen wir nicht zu Jesus kommen und von ihm lernen, was er getan hat? Er hatte mit allen Menschen Frieden. Aber das ist nicht gesagt, dass er das Unrecht duldete und schweigte, sondern er hat dort, wo es nötig war, dort hat er klare Stellung eingenommen und hat auch gesagt, und so soll es auch bei uns sein. Das heißt nicht, das Unrecht gutheißen, sondern das heißt, wie auch das Wort Gottes sagt, so viel an euch möglich ist, habt mit allen Menschen Frieden. Nur möglich ist es durch die Gnade Gottes, durch den Geist Gottes. Sind wir zum Friedenfürst gekommen, hat er seinen Frieden in unser Herz eingelegt, dann können wir auch Frieden haben untereinander, nicht allein mit Gott. Nur wenn wir den Frieden mit Gott gefunden haben, dann können wir auch Frieden haben untereinander, mit unseren Mitmenschen und auch mit sich selbst. Ich habe mal gehört, jemand hat so gesagt, ja, dieser Mensch, der kann sich selbst nicht ertragen, der kann sich selbst nicht leiden. Also es gibt Natur in der Welt, unter den Menschen, solche Naturen, die in Wirklichkeit mit sich selbst nicht fertig werden. Aber auch das, es gibt keine Krankheit, wo Jesus Christus nicht heilen kann. Er war der Das Leben brachte, er war der Erlöser, Erretter von Sünden, von Leiden, aber auch von diesen schrecklichen Eigenschaften oder Charakterzügen, was manche Leute besitzen, die wo immer, wo sie kennen, stören, Unfrieden anrichten, mit nichts zufrieden sind, selbst mit sich selbst nicht zufrieden sind. Aber wer zu Jesus kommt, das war seine Mission. Er ist der Friedenfürst. Und ein Fürst, wissen wir, Geschwister, wenn ein Fürst das, was seine Macht anbelangt oder seine Möglichkeit anbelangt als Fürst, wenn er das zusagt jemand, dann kann er es halten. Wenn er seine Kompetenz nicht übertrifft. Aber gibt es eine Kompetenz, wo wir können sagen, Jesus Christus kann dieses nicht erfüllen, wo seine Kompetenz übertrifft? Nein, es gibt keine, sondern er, der Schöpfer Himmels des Erden. Und er weiß, welch ein Gemächte wir sind, der kann den vollen Frieden in unsere Herzen flößen. Das nächste ist, Jesus sprach, ich bin der Weg. Und zwar haben wir diesen Vers schon gelesen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 14, Vers 6. Wenn Jesus der Weg ist, wo er gesagt hat, er geht jetzt zum Vater und den Weg wisst ihr. Da sagte ein Jünger, wie können wir den Weg wissen? Aber Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg. Das heißt so viel, Geschwister. Jesus ist der Weg. Das heißt, wenn wir Jesus kennen, wenn wir kennen all, was er für uns getan hat und was eigentlich seine Mission war, warum er auf diese Erde ist herniedergekommen, dann wissen wir den Weg. Und der Weg ist ganz einfach. Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Den wird er erlösen von seiner Sündenschuld, dem wird er das ewige Leben geben. Nur es gibt keinen anderen Weg. Es stellen sich Menschen vor, Menschen möchten durch andere Wege irgendwo eingehen. Wer das Buch gelesen hat, Bunyans Pilgerreise, dort gab es auch solche, die von nebenein über den Zaun einstiegen und so. Und sie haben gesagt, ja, wir gehen den gleichen Weg, wir gehen miteinander. Aber es gibt keinen anderen Weg. Es ist nur ein. Es ist nur für den Menschen. Das heißt so, ist mir jetzt gerade ausgefallen, aber der Sinn, wenn wir den Sinn nehmen, es gibt keine andere Möglichkeit, auf dieser Welt selig zu werden, in den Himmel zu kommen, nur durch Jesus Christus. Ihn kennen wir. Ich habe mal über das gesprochen, habe gesagt, also Christus können wir nicht vermeiden, an ihm kommen wir nicht vorbei. Jemand hat so ausgesprochen, hier können wir ihn verleugnen, wir können ihn verspotten, wir können ihn ablehnen. Aber es wird die Zeit kommen, wo wir vor ihm stehen müssen. Und so, nur durch ihn, lasst uns das in Wirklichkeit tief beherzigen, dass es bei uns bleibt. Es gibt keinen anderen Weg, nur Jesus Christus. Das war seine Mission, da kam er und war seine Botschaft, dass wer zu ihm kommt, der durch ihn allein kann man Erlösung finden. Und das nächste, Jesus Christus, die Tür. In Johannes 10, Vers 9, dort heißt es auch so, ich bin die Tür. Und dort sagt der Heiland so, wer durch mich eingeht, der wird leben. Er beteuert es und sagt, er ist die Tür zum Schafstall. Und es gibt keine andere Tür. Wenn wir jetzt den Weg und die Tür im Zusammenhang, hat Jesus Christus das gesagt, so sehen wir, der Eingang in die Gemeinde, ins Himmelreich und einschließlich in die ewige Herrlichkeit, Jesus Christus ist die Tür. Geschwister, wie wird das sein? Zum Beispiel, wenn ich jetzt nehme die Gemeinde zu Laodicea, Jesus stand vor der Tür draußen und er klopfte an. Aber eine Tür trennte, die Tür des Herzens, er war draußen und er klopft an und sagt und verspricht, wer ihm auftut, wer ihn einlässt, also mit dem wird er das Abendmahl halten. Er wird mit ihm Gemeinschaft haben. Aber wie ist es, wenn ein Tier uns trennt? Jemand hat mal geschrieben und hat so gesagt, wenn du es wissen willst, dann frage mal einen, der im Zuchthaus oder im Gefängnis gewesen ist. Dann sagt er, wenn du ihn fragst, er kann dir Antwort geben, wie es ist, wenn man getrennt ist, wenn die Tür verschlossen ist zur Außenwelt, zu all den Segnungen, was ein Mensch, wenn er frei ist, wenn er nicht hinter Gitter steht, sondern, und so hat Jesus gesagt, er ist die Tür. Und nur durch ihn können wir in die Freiheit kommen. Nur durch ihn können wir erlöst und errettet werden. Und wer also durch diese Tür eingeht, hat der Heiland selber gesagt, der geht in Schafstall hinein. Keinen anderen Weg gibt es nicht. Und wenn er die Tür ist, dann weiter sagt er auch, er ist der gute Hirte. Und sagt er, seine Schafe hören seine Stimme, weil er die kennen ihn und weil er der gute Hirte ist. Und dann beteuert er weiter und sagt, der gute Hirte lässt das Leben für seine Schafe. Hat er das getan? Hat Jesus Christus das Leben für uns, die wir seine Schafe sind, gelassen? Wir können alle mit einem freudigen Ja sagen, denn er kam für mich. Er lud meine Sünden auf sich. Ich war auch einer, der ihm Schmerzen bereitete in seinem Schmerzenstod. Und so sehen wir alle diese Eigenschaften, was er hat, das Licht, das Leben, Erlösung, Versöhnung, Friedefürst, Weg, Tier, Hirte. Und es gibt noch viele andere Namen. In dem 9. Vers, dort heißt, also sind die anderen Namen erwähnt, was Jesus Christus für die Welt ist. Und so kurz, also diese 8 Punkte habe ich erwähnt. Aber diese 8 Punkte, die reichen auch, können wir sagen. Weiter, die Zeit ist auch abgelaufen, ich muss schließen. Aber wenn man möchte, noch andere Dinge betrachten, was Jesus Christus der Menschheit mitgebracht hat und welche Segnungen wir durch ihn jeden Tag empfangen dürfen, dann, Johannes hat so es ausgesprochen, wenn man möchte alles beschreiben, was der Herr Jesus getan hat, dann dachte ich, die Welt würde die Bücher nicht fassen. So ist es auch mit diesen Dingen. Wenn man den Namen Jesu, es ist ein anderes Thema, wie sein Name heißt, auf welche Art und Weise man nennt ihn Immanuel auch, ja, und so weiter, so sehen wir, Geschwister, dass wenn wir heute noch in der Wartezeit stehen, bildlich jetzt gesprochen, und morgen Abend diese Freude erleben, wieder bildlich, wir können nicht feststellen, ob es dieser Tag war, wo Jesus Christus geboren ist, ob es wirklich oder ob er sich vielleicht schon oft verschoben hat, das können wir nicht feststellen. Aber wie jeder Mensch seinen Geburtstag weiß, so feiern wir auch dies mit voller Erwartung, denkend an das, was das Kind Jesus Christus mit sich gebracht hat auf diese Erde. Und lasst uns das immer wieder aufs Neue in unseren Gedanken doch so durchdenken und wahrnehmen. Dann werden wir mit einem dankbaren Herzen auch, so Gott will und wir es erleben, Weihnachten morgen Abend erleben. Der Herr gebe es uns allen, die wir hier sind.